Sie hören eine Sendung von DRS2.
Ilja Trojanow. Die Welt ist groß und Rettung lauert überall. Das war Ihr erstes Buch. Erschienen ist es 1996, aber geschrieben haben Sie das schon früher. Zumindest die Arbeit hat schon viel früher angefangen.
Ja, es war eigentlich so etwas wie mein Jugendprojekt. Also ich bin zum Studieren nach Deutschland gekommen, hatte in Kenia das Abitur gemacht. Und ich hatte einfach große Sehnsucht nach einem anderen Leben und habe dann begonnen, mich mit der Frage zu beschäftigen, was bedeutet es eigentlich, dass ich ursprünglich aus Bulgarien stamme, aber seit meinem 6. Lebensjahr, seit dem Jahr, in dem wir geflohen sind, über alle Grenzen mit meinen Eltern, Bulgarien nicht mehr kannte. Und insofern bei uns zu Hause und in mir selber drin ein sehr fiktives Bulgarien sich entwickelt hatte über die Jahre hinweg. Und das war für mich neben dem Jurastudium, was mich ziemlich gelangweilt hat, sozusagen eine poetische, andere Welt, die mich wirklich jahrelang beschäftigt hat. Und das war eigentlich so das literarische Projekt meiner 20er Jahre.
Eigentlich erstaunlich, dass man in dem Alter dann ein alter Ego schafft, das ein so jämmerlicher Mensch ist, in einem so jämmerlichen Zustand, wie dieser Alex sich da befindet. Der dämmert da vor sich hin und weiß nicht, wo er hingehört und was er soll und was er eigentlich will. Scheint nicht, dass Sie sich so gefühlt haben zu dem Zeitpunkt. Warum haben Sie diese Figur denn so angelegt?
Ich bin aus Afrika gekommen und für mich war es ganz selbstverständlich, dass die alten Männer und natürlich auch die alten Frauen, aber als Junge hat man vor allem Zugang zu den Männern, eine große Würde ausstrahlen und in der Gesellschaft wirklich im Mittelpunkt stehen, anerkannt sind, gefragt werden. Und als ich dann nach Deutschland kam zum Studieren, fiel mir auf, dass sie marginalisiert sind. Ich kann mich an eine Szene erinnern, in meinem ersten Winter. Da war die Tram voller alter Menschen und jeder saß alleine auf einer Reihe und starrte durch das verwischte Fenster. Und das war eine Szene unglaublicher Trauer, weil diese Menschen scheinbar nutzlos wirkten und das auch ausstrahlten. Und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich schön, das genau umzudrehen, dass ein sehr alter Mann, aber voller Lebensenergie, voller Witz, voller Fantasie, derjenige ist, der einen jungen Menschen erst zum Leben wach küssen und wach rütteln muss.
Diese Figur ist dann Baydan. Das Buch fängt mit einer Szene an, die bei mir Jugenderinnerungen geweckt hat, und zwar ein Jugendbuch, den Kater Mikesh. Das erste Kapitel ist so geschrieben, dass ich plötzlich diese Landschaft, dieses Dorf wieder vor mir sah, das ich kannte aus einem Buch, das mir meine Mutter vorgelesen hat. Können Sie diese Brücke nachvollziehen, Kater Mikesh?
Ich kenne jetzt Kater Mikesh nicht, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil vor allem die ersten paar Kapitel die Aufgabe haben, eine Art märchenhaftes, uraltes, sehr bodenständiges, sehr einfaches Leben auch in einem märchenhaften Ton heraufzubeschwören, damit dann der Bruch, der erfolgt, als die Familie das Land verlassen muss, beziehungsweise in der Jetztzeit dieser erwachsene junge Mann Alex, der sein Leben dahin fristet, damit dieser Bruch möglichst sinnlich und schmerzhaft spürbar ist.
Gleichzeitig legen Sie den Bruch auch schon beim Schreiben an. Es gibt Perspektivenwechsel im Buch. Es ist insofern von Anfang an eigentlich sehr filmisch angelegt. Es gibt verschiedene Erzähler, es gibt sogar verschiedene Ich-Erzähler. Es gibt den Baydan, der als Ich-Erzähler auftritt, es gibt den Alex und dann gibt es den autorialen Erzähler. Und am Anfang muss man sich ein bisschen zurechtfinden da drin. Was mich dann verblüfft hat, im Film werden die Perspektiven zwar auch gewechselt, wie man das so macht im Film, mit Schnittwechsel, aber es gibt eigentlich keinen Ich-Erzähler mehr. Man ist mal bei Baydan, dann ist man wieder mit Alex im Spital. Sie waren beteiligt an der Drehbucharbeit, aber das ist einer der ziemlich radikalen Schritte in der Veränderung vom Roman zum Drehbuch. Waren Sie daran auch mitbeteiligt? Haben Sie dieses Konzept mitgeprägt?
Es war eigentlich eine sehr lustige Erfahrung, an dem Drehbuch mitzuschreiben, denn wir haben einen Bogen vollzogen, der letztendlich fast 360 Grad durchmessen hat. Zuerst haben die Filmleute, und darunter waren ja sehr renommierte Leute, wie zum Beispiel Karl Baumgartner aus Deutschland, einer der führenden deutschen Independent-Produzenten, die haben mir alle erklärt, du musst verstehen, Film völlig anders, befolgt andere Gesetze, wir müssen uns jetzt von dem Roman lösen. Also haben wir das gemacht, zu dritt. Und irgendwann mal hatte das Drehbuch mit dem Roman kaum etwas zu tun. Und es wurde dann überarbeitet und dann irgendwelche Skriptdoktoren geschickt und nochmal überarbeitet und irgendwann mal hatte ich einfach auch keine Zeit mehr. Und dann gab es alle möglichen Probleme. Es gab Probleme mit den Figuren, es gab Probleme mit der Dramaturgie, es gab Probleme mit den Perspektiven. Und dann sagte man, ja, aber man könnte doch dieses und jenes aus dem Roman nehmen. Dann fehlte die eine oder andere Szene und die Filmleute sagten, auch in einem Roman gibt es auch nette Szenen, die könnte man auch hinzunehmen. Und zum Schluss ist eigentlich erstaunlich viel von dem Roman wieder ins Drehbuch hineingeflossen, sodass ich letztendlich ganz erstaunt war, wie weit man sich beim Film von dem Roman entfernen muss, um letztendlich doch im Roman zu landen.
Das ist auch eine verblüffende Erfahrung, wenn man beides kennt, dass man immer wieder auf einzelne Szenen trifft, die man eigentlich genauso kennt aus dem Buch. Dann kommen aber wieder andere, die sind komplett anders angelegt. Und die Gesamtdramaturgie, die ist extrem gestrafft. Man kann salopp sagen, die Geschichte wird in eine Art Rahmenhandlung verpackt und die Eltern von Alex, die werden schon in den ersten 4 Minuten aus dem Weg geräumt. Da gibt es den großen Autounfall und dann gibt es diesen klassischen Plot-Device eigentlich aus Fernsehserien. Der arme Alex hat eine retrograde Amnesie und erinnert sich an gar nichts mehr. Das ist so extrem simpel. Ich nehme an, da haben Sie wahrscheinlich auch mal leer geschluckt zuerst.
Ja, ich war natürlich wirklich nicht sehr erfreut von der Amnesie. Es ist zwar etwas, was allgemein bekannt ist, in dem Fall muss ich den Regisseur ein wenig verteidigen. Er hat zuerst Medizin studiert und hat gerade in der Psychiatrie gearbeitet und hat auch mit Amnesie gearbeitet. Das heißt, obwohl es scheinbar ein gängiges Instrument ist, war es für ihn selber etwas, was er aus der persönlichen Erfahrung kannte. Und insofern hat ihm das vielleicht deswegen auch, ja, stand ihm das sehr nahe.
Im Aufbau ist das für das Drehbuch natürlich Gold wert, denn auf diese Weise kann man danach die Szenen immer wieder einbauen, die aus der Vergangenheit kommen. Alex liegt im Grunde genommen im Spital lange Zeit und dann kommen so wie Flashbacks die Szenen von früher, aus der Kindheit, Erinnerungen an Baidan, an das erste Backgammon-Spiel mit dem Mann, der übrigens im Film als Großvater dargestellt wird. Auch eine Vereinfachung, die Figurenbeziehungen, die gehen übers Kreuz. Baidan ist der Großvater, Slatka die Großmutter und dann gibt es noch die Eltern und damit hat sich's eigentlich. Im Buch sind es viel mehr Figuren. Haben Sie einige vermisst von Ihren eigenen?
Ich glaube, dass ein Regisseur natürlich seine eigene Weltsicht und damit auch seine Ethik und seine auch politische Grundhaltung transportieren will. Und die unterscheidet sich natürlich sehr oft von jener des Autors. Bei mir ist es so, dass die Familie nicht eine glückliche Einheit ist, sondern eigentlich von Anfang an im Roman es sehr viele Brüche gibt. Die entscheidende Figur ist gerade nicht der Großvater, sondern Baidan ist so etwas wie der Götti, glaube ich, sagt man in der Schweiz. Und dadurch wollte ich natürlich unterstreichen, dass enge Beziehungen oder große Lieben, die man im Leben erfährt, gerade Wahlverwandtschaften sind. Darüber hinaus muss man natürlich sehen, dass die große Stärke der Form des Romans die Vielfalt ist. Mehr als in jedem anderen künstlerischen Metier, das ich kenne, kann der Roman natürlich Nebenhandlungen und Nebenfiguren nicht nur vorstellen, sondern auch verfolgen, ohne dass es zerfranst. In einem Film, das leuchtet mir ein, muss man sich einfach ein bisschen verengen, muss man sich ein bisschen konzentrieren. Dafür gibt es aber im Film Möglichkeiten der unmittelbaren Komik und Dramatik, die man im Roman so nicht hat. Also ich war ganz erstaunt zu sehen, dass einige Szenen eigentlich in dem Film noch viel deftiger, packender, direkter wurden als in dem Roman.
Eine dieser Szenen, die Sie im Roman eigentlich so angelegt haben, dass sie als Filmbild im Kopf festsitzt, ist dann allerdings im Film gar nicht drin. Das ist der Moment der Flucht selber. Die Flucht, die beschreiben Sie so, dass die Eltern da an diese Grenzmauer kommen und dann wird Alex, der Kleine, zuerst mal über die Mauer geworfen. Und dann ist im Roman auch beschrieben, wie das aussieht. Das fängt an, stopp, halten wir ein. Zuschauer, Sie auf den Tribüneplätzen im Westen, die Sie alles überschauen, oder Ihr im Osten, die Ihr zwischen Zaunlatten kiebitzt oder auf Bäumen geklettert seid, Ihre und Eure Fantasie ist gefragt. Dies hier könnte eine entscheidende Szene sein. Alex fliegt über den eisernen Vorhang, in diesem Fall eine 1,60 Meter hohe Mauer. Seine Eltern haben diese letzte Hürde noch vor sich. Ein Soldat schreitet mit gedämpfter Verwirrung davon. Also dieses Bild des fliegenden Alex, das wirklich aussieht wie ein Filmplakat, wenn man das liest, das ist im Film nicht drin. Und eine Passage weiter unten, und da würde ich Sie bitten, uns das selber vorzulesen, sagen Sie noch etwas ganz Spezielles.
Keine Angst, Zuschauer. Das wird keine Walt-Disney-Szene, kein Feentanz, Handstand, Überschlag, Sidestep, Chorus. Es werden keine Flaggen gehisst. Wir treten nur aus der Zeit aus und sehen Alex in der Luft, mit offenen Augen, in Käferhaltung, die Arme ausgestreckt, wie ein Sieger, der sich ergibt. 20 Zentimeter über der Mauer und ohne musikalische Untermalung.
Ohne musikalische Untermalung. Die Szene im Film, die ist dann das pure Gegenteil. Das ist reines Hollywood, das ist zwar großartig, es prägt sich ein. Man sieht diese drei, die auf dieser Mauer zulaufen, aber sie laufen zwischen Eisenbahnwaggons durch. Es gibt Musik im Hintergrund, sie ist nicht aufdringlich, aber sie ist da. Ein junger Soldat kommt um die Ecke, er sieht sie, beide erstarren. Dann dreht er sich um und geht wieder weg. Das folgt eigentlich auch dem Roman. Aber die Szene selbst ist reines Hollywood, ist reine Angst und reine Dramatik. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben ziemlich gelacht, als Sie das sahen, im Drehbuch oder im Film.
Ich musste mich erst einmal durchsetzen, dass der erste Teil dieser Szene, nämlich dass der Soldat sie entdeckt, dass der Soldat aber dann nichts tut. Das war mir sehr wichtig, das war für mich eigentlich eine Kernszene in dem Roman, weil ich mich bei meiner inzwischen wirklich fast 30-jährigen Beschäftigung mit den Möglichkeiten, die ein Mensch hat, im Totalitarismus oder jeder Befehlsempfänger zu dem Schluss gekommen bin, dass man eigentlich die Möglichkeiten einer persönlichen Wahl oft unter den Tisch kehrt, dass man oft so tut, als sei jeder von uns in solchen Strukturen völlig gefangen, als sei er wirklich nur ein Rädchen im System und er habe keine andere Möglichkeit, als entsprechend den Gesetzen und den Befehlen zu funktionieren. Und das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass ein Mensch, ein Soldat an der Mauer nicht unbedingt schießen muss. Es gibt ja auch Fälle, wo Leute nicht geschossen haben und das Einzige, was ihnen passiert ist, sie sind dann strafversetzt worden zum Beispiel. Und das wollte ich wirklich mit dieser Szene kundtun. Ich finde, dass diese Szene auch eine wunderbare Dramatik hat, dadurch, dass wirklich die Zeit angehalten wird. Es passiert 10, 20, 30 Sekunden lang überhaupt nichts. Und alle, die daran beteiligt sind, überlegen sich, was könnte eigentlich jetzt passieren? Und plötzlich fällt ihnen allen ein, ja, es können wirklich verschiedene Sachen passieren. Und dieser Moment sozusagen der Erkenntnis, dass man eine freie Wahl hat, das war für mich ein sehr befreiender Moment. Und er ist insofern im Roman sehr wichtig, weil danach kommt ja eine neue Form der Gefangenschaft. Sie fliehen aus einem totalitären Land, landen aber in einem Flüchtlingslager, wo sie wieder eingesperrt sind. Und zwischen diesen zwei Gefängnissen gibt es sozusagen einen Moment der völligen Befreiung. Ich glaube, dass das große Problem mit Kino weltweit, ich habe ja auch Freunde zum Beispiel, die in Indien Filme machen. Ich habe auch selber in einem Film vom Shyam Benegal mitgespielt, lustigerweise als Nazi-Botschafter in Afghanistan. Also ich habe immer wieder mich mit Filmleuten unterhalten. Ich glaube, das Problem ist, dass wirklich weltweit die Filmmacher sich an Hollywood orientieren. Es gibt zwar den einen oder anderen, der so einen ganz eigenen Weg geht, mal ein Südkoreaner hier oder ein Iraner dort, aber im Großen und Ganzen, das gilt sehr stark für Osteuropa, fast alle Leute, mit denen ich bei diesem Film, und es waren ja nicht nur Bulgaren, auch Serben, Slowenen und so weiter, mich unterhalten habe, sind wirklich aufgewachsen mit den großen Vorbildern George Lucas und Steven Spielberg. Es ist wirklich so einfach. Und einer der anderen Drehbuchautoren sagte, Krieg der Sterne für ihn ist das Größte, was jemals gemacht wurde. Es ist, glaube ich, im Kino viel, viel schwieriger, heutzutage eine eigene formelle Handschrift zu erarbeiten als in der Literatur. Wenn man sich heute die osteuropäische Literatur anschaut, gibt es eine wirklich wunderbare Vielfalt an Formen, an Experimenten, die teilweise aus dem eigenen schöpfen, aber teilweise auch ganz neue Wege gehen. Das ist ganz normal, dass nur Kainer seinen Roman anhand buddhistischer Texte aufbaut. Das fehlt mir im Kino und ich glaube, dass wirklich, wenn wir von einer kulturellen Globalisierung reden, die Formvielfalt verengt, passiert das vor allem im Kino.
Was hier eigentlich umso erstaunlicher ist, weil gerade die Szene im Roman ja so angelegt ist, dass sie sich perfekt geeignet hätte als Übergang. Das Bild dieses Knaben, der da über die Mauer fliegt, im Roman landet er dann nämlich auf einem Karren bei einem Bauern im Stroh. Und als die Eltern endlich über die Mauer sind, ist er weg und sie finden ihn zunächst einmal nicht. Das prägt sich ein, das sitzt. Hat Ihnen jemand erklärt, warum das im Film nicht drin ist? Hat die Komik nicht gepasst?
Wenn man als Schriftsteller sich ins Filmmetier begibt und auch noch ein eigener Roman verfilmt wird, muss man, glaube ich, relativ früh sich davon verabschieden, dass die Logik des Romans in irgendeiner Weise eine Entsprechung findet. Und ich habe auch relativ früh aufgehört nachzufragen. Ich habe einfach darauf vertraut, dass die Filmleute wissen, was sie tun. Und ich habe mir gedacht, die haben Beweggründe, die sie vielleicht auch manchmal nicht erklären können. So wie ich ja, wenn ich an meinen Roman arbeite, ja auch oft instinktiv vorgehe und irgendwelche Lösungen suche, die ich anderen in dem Moment gar nicht erklären kann. Ich glaube, das Problem ist, dass im Film man natürlich unglaublich vielen Sachzwängen unterworfen ist. Das ist der bislang teuerste Film in der bulgarischen Filmgeschichte. Es ist eine große europäische Koproduktion. Was mir ja sehr gut gefällt, was ich wunderbar an dem Film finde, ist, dass die Leute wirklich in der Sprache reden, in der sie in der Realität reden. Das heißt, wenn sie in Deutschland sind, wird Deutsch geredet, in Bulgarien Bulgarisch. Und wenn ein serbischer Schauspieler einen bulgarischen Großvater spielt und er ist gerade in einer deutschen Stadt und geht zu einem Türken irgendwie einen Döner essen, dann reden beide sozusagen in einem schlechten Deutsch.
Schlimme Sache. Was soll man machen? Man weiß nie, was kommt. Hoffentlich wird der Junge gesund. Ist mir aufgefallen, dass ich ihn lange nicht mehr gesehen habe. Willst du noch einen Tee?
Kennst du seine Freunde?
Nein, war immer allein.
Und eine Freundin?
Habe ich nicht gesehen.
Er ist verwirrt und findet sich damit ab.
So Sachen finde ich wunderbar. Das heißt, da ist sozusagen das Internationale wirklich ernst genommen. Es ist nicht flach getreten. Es gibt natürlich andere Bereiche, wo gerade die Tatsache, dass es so ein großes Projekt ist, zu einer gewissen Konventionalität geführt hat. Und damit muss man scheinbar leben.
Ich glaube, der dramatischste Eingriff ist wahrscheinlich die Motivation der Figuren. Die ist so simpel gehalten, dass sie im Film direkt funktionieren muss. Und das zeigt sich insbesondere dort, wo die Motivation zur Flucht aufgebaut wird. Der Vater von Alex wird nämlich erpresst von einem Parteifunktionär. Er soll den Bajdan ausspionieren, er soll überhaupt die Familie ausspionieren. Er gerät dermaßen unter Druck, dass ihm eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als mit seiner Familie zu flüchten. Und dann kriegt der Film ein kleines Problem, wenn sich nämlich die Mutter querstellt und eigentlich gar nicht weg will, weil sie Angst hat. Dann hat man das Gefühl, die versteht nicht, worum es eigentlich geht. Während im Roman die Motivation viel offener ist, sie planen über Jahre hinweg diese Flucht, die Mutter ist unsicher, aber der Vater, der will weg, der will in den Westen, der will ein anderes Leben. Sie haben das viel offener gelassen, der Film motiviert direkt und zeigt auch einen klassischen Bösewicht in diesem Parteifunktionär. Der Mann ist ein Schwein, der schlägt auch Bajdan dann einmal das Backgammon um die Ohren, bis der wirklich eine blutige Platzwunde am Kopf hat, so dass wirklich der Letzte begreift, die müssen da weg. Die müssen auf diese Flucht. Und ich habe mich dann gefragt, ob diese direkte Motivation, die verhindern soll, dass man das Gefühl hat, das sind sozusagen Wirtschaftsflüchtlinge, ob es das wirklich braucht.
Es ist in Bulgarien tatsächlich sehr wichtig, so eine Klarheit mal zu zeigen. Selbst nach 20 Jahren sogenannte Demokratie hat eine Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit noch nicht richtig begonnen. Und Sie werden erstaunt, wie wenig Filme oder auch Romane es gibt, die die ganzen negativen Seiten dieses totalitären Staates wirklich aufzeigen. Insofern glaube ich, kann ein Roman, der im Westen erscheint, auf Deutsch, diese Offenheit eher zelebrieren als ein Film, der heute in Bulgarien auch gewisse Signale setzen will. Und das kam übrigens bei der Premiere in Sofia sehr gut an. Also dieser Stasi-Mitarbeiter und Parteifunktionär ist ja dann, als sie nach Hause zurückkehren, auf einem riesigen Plakat zu sehen, wo er dann strahlend im heutigen Bulgarien, im EU-Bulgarien, für eine Wahl kandidiert und unter seiner Fratze steht für ein neues Bulgarien. Und da gab es tosenden Applaus in dem großen Saal, waren über 2000 Menschen. Das heißt, solche politischen Statements sind natürlich außerhalb Bulgariens nicht sehr relevant. Für Bulgarien selber, glaube ich, war das schon eine ganz wichtige Sache. Und da muss man manchmal auch den Bösewicht wirklich Bösewicht sein lassen.
Im Roman gibt es eine Szene, da kommt die Familie an in diesem Flüchtlingslager in Italien, in Pelferino. Und ein Landsmann empfängt sie dort, er arbeitet als Dolmetscher und der erklärt dann schon ziemlich schnell einmal, dass er es absurd finde, dass man die Motivation der Flüchtlinge zu ergründen sucht. Flüchtlinge sind Flüchtlinge für ihn. Das ist ein ganz klares Statement auch von Ihnen als Autor, dass man eigentlich hier in Europa bis heute immer wieder anbringen kann, diese Unterscheidung zwischen guten und schlechten Flüchtlingen, motivierten und unmotivierten Flüchtlingen. Der Film nimmt auch das wieder zurück. Die Motivation ist ganz klar, die müssen da weg und wenn sie im Lager schlecht behandelt werden, ist das eine Schweinerei.
Das war mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich es entwürdigend finde, dass es verschiedene Kategorien gibt von Flüchtlingen und dass man geradezu auf jene hinabschaut, die als Wirtschaftsflüchtlinge denunziert werden. Das ist lächerlich, es ist auch sehr zynisch, weil unsere ganze Wirtschaftsweise ja getrieben ist von dem eigenen ökonomischen Vorteil. Und wir gerade in Westeuropa tun ja fast alles Mögliche und haben in den letzten 200 Jahren auch unglaublich viele Schweinereien begangen, um unsere wirtschaftlichen Vorteile zu wahren und auszubauen. Und dann schauen wir auf jene hinab, die aus ärmsten Verhältnissen kommen und selber ein wenig auch materielles Glück suchen. Das ist das eine. Das andere ist, dass fast keiner, der aus solchen Ländern flieht, wirtschaftliche und politische Motive klar unterscheiden kann. Das fließt ja ineinander über. Es ist so, dass damals in den kommunistischen Ländern jemand, der auch nur ein bisschen Opposition zeigt, ich meine wirklich nur, dass er sich zum Beispiel verweigert, zu einer Demo mitzugehen oder dass er hier und da mal einen Witz reißt, also die kleinste Ebene der Opposition, dass der ja schon beruflich in irgendeiner Weise bestraft wurde. Dadurch hat er natürlich dann weniger verdient, dadurch hat er keine Aufstiegsmöglichkeiten. Da sehen Sie schon, dass es ganz, ganz schwer ist zu sagen, er kann natürlich nicht sagen, ich wurde politisch verfolgt, aber er war auch nicht in der Lage, in irgendeiner Weise materiell zu reüssieren. In fast allen Ländern, in denen Menschen, und das sind ja die Mehrzahl der Länder auf der Welt, in denen Menschen unterdrückt und ausgebeutet werden, ist es so, dass nur diejenigen, die einen direkten Bezug haben zur Macht, diejenigen, die einer gewissen Oberschicht angehören, wirklich materiell Erfolg haben können. Insofern ist eigentlich allein das schon Ausdruck einer politischen Unterdrückung oder einer politischen Unterprivilegierung. Und das müssen wir anerkennen. Was für politische Schlüsse wir daraus ziehen in unserem Asylgesetz, eine andere Frage, das kann man diskutieren. Aber ich denke mir, das ist ein wichtiger erster Schritt.
Im Gegensatz dazu haben Sie mit Bajdan, der im Film vom großartigen Miki Manilovic gespielt wird, eine Figur angelegt, die utopische Qualitäten hat. Der Mann ist ein absoluter Lebenskünstler. Er schlägt sich durch mit einer Souplesse, die verblüffend ist. Er geht mit Alex im Tandem auf die Reise, um ihn endlich ins Leben zu führen. Er findet sich in Monaco wieder, wo er am Spieltisch ein bisschen spielt und er gewinnt eigentlich immer, wo er gewinnen will, ohne dass er auf materiellen Gewinn aus ist, aber wenn es nötig ist, dann gewinnt er das, was er will. Also dieser Bajdan ist eine Figur, der kommt in der ganzen Welt zurecht, hat man das Gefühl. Der ist wirklich der Guru für diesen jungen Mann. Und insofern als Figur natürlich großartig, aber auch gefährlich, denn wenn man so einen Superman im Zentrum hat, wo holt man dann die Dramatik her?
Ja, Sie haben völlig recht. Das ist eine Mischung aus, sagen wir, Tristram Shandy, ein bisschen Guru, ein bisschen Griot. Er ist ein Spieler. Wir dürfen ja nicht vergessen, wirklich im Mittelpunkt des Romans steht ja das Backgammon-Spiel. Und das Backgammon-Spiel ist ja einzigartig, indem sich, soweit ich weiß, nur in diesem Spiel Können und Glück ziemlich genau die Waage halten. Das heißt, es war für mich schon als Kind unglaublich faszinierend, weil ich das Gefühl hatte, In manchen Augenblicken beherrsche ich es, in manchen Augenblicken bin ich der Reiter und in anderen Augenblicken werde ich vom Zufall geritten. Und dass er dieses Spiel beherrscht, das ist natürlich an der Grenze zum Fantastischen. Aber ich glaube, diese Figur, und dadurch gelingt meiner Ansicht nach die Dramatik, diese Figur ist halt mit einem Bein in der Realität und mit dem anderen Bein in der Fantastik. Das heißt, selbst da, wo es besonders überbordend ist, hat man das Gefühl, naja, wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrenge, kann ich das noch halbwegs glauben. Es ist sozusagen nicht völlig verhext und völlig verzaubert.
Wenn ich mir jetzt noch erlaube, einen kleinen Bogen zu schlagen. Sie haben den Alex im Roman als lebensuntüchtigen, jämmerlichen, traurigen jungen Mann angelegt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, dass Sie selber als junger Mann in Deutschland studiert haben. Sie haben ihm diesen Baidan gegenübergestellt, der wirklich ein weltgewandter Weltenbummler ist, einer, der sich überall durchschlägt. Wenn man Ihre eigene Biografie ansieht, dann sind Sie eigentlich schon ziemlich schnell zum Baidan geworden. Sie haben auf der halben Welt gelebt und gearbeitet. Sie waren in Kapstadt, in Wien. Sie scheinen sich überall zurechtzufinden. Pendeln Sie immer noch zwischen diesen beiden Figuren?
Ja, eine schöne Frage. Ich kann mich selber natürlich sehr schwer einschätzen. Es gibt ein sehr schönes Sprichwort aus Simbabwe, das heißt, Mensch kann immer nur der andere dich nennen. Mir fiel nur gerade ein, bei der Premiere in Sofia kam dann Miki Manolovic auf mich zu. Wir hatten uns davor nicht kennengelernt und scheinbar hatte der Regisseur und der Produzent ihm wenig erzählt über mich. Und er guckte mich völlig entsetzt an und sagte, Sie sind das? Ich sagte, ja. Sagt, das glaube ich nicht. Ich habe mir so einen 60-, 70-jährigen Mann mit einem weißen Bart vorgestellt. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe ja ungefähr parallel zu dem Roman ein Buch gemacht, zusammen mit einem simbabwischen Autor. Da haben wir 3 Monate lang ganz, ganz alte Frauen und Männer in Simbabwe besucht und haben in einer Art Oral History haben wir aufgenommen, was sie zu sagen haben. Und das hat mich schon sehr früh fasziniert. Also diese, ein bisschen plump gesagt, Altersweisheit, aber es ist ja viel mehr als das. Es ist ja auch es sind Biografien und dadurch auch Mentalitäten und Weltanschauungen, die einfach über Epochen hinweggreifen. Und ich glaube, da ich ein Flüchtlingskind bin, da ich in Afrika und Europa aufgewachsen bin, da ich 4-sprachig aufgewachsen bin, hat es mich immer interessiert, dass es scheinbar möglich ist, dass man Grenzen überwindet in einer einzigen Person, in einer einzigen Biografie, die gemeinhin als unüberbrückbar gelten. Und das ist bei solchen wunderbaren alten Menschen oft der Fall.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.